Kicks und Fantasy mit Christian Lohr.
Herzlich willkommen zum Hateful Eight Podcast von Arcade Fantasy, dem Fantasy Football Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, willkommen, meine Freunde. Doch schon heute am Dienstag. Fühle mich ein bisschen kränklich, beziehungsweise bin krank, Frau krank, dies und jenes. Wollte eigentlich bis Donnerstag warten, aber ich dachte mir, Mensch, das wird bestimmt nicht besser. Deswegen gehen wir rein. Wir gehen also rein in Woche 9. Bye Week in Woche 9 haben die Denver Broncos, die Detroit Lions, die Jacksonville Jaguars und die San Francisco 49ers. Und wir besprechen natürlich die Woche 8 und ja, alles, was dazugehört. Ich muss zunächst mal sagen, falls ich wurde darauf angesprochen, nicht nur von einer Person, was ich denn gegen die Liga von Lutz und CM03 hätte, weil ich gegen die DFFL hetze. Aber mir wurde gesagt, ich habe es schon mal ausgesprochen, es ging um die deutsche Flag-Football-Liga. Also mit Lutz und CM ist alles gut. Wobei in der DFFL, der Fantasy-Football-Liga, plädiere ich ja dafür, deswegen nehme ich auch nicht teil, dass es eine Liga gibt, in der auf das Thursday-Night-Game geschissen wird und man einfach nur den, ja vielleicht sogar nur den Main-Slate draftet. Das wäre natürlich am idealsten. Natürlich geht das, dann muss man wieder manuell ja, adjustieren und so, aber zumindest mal auf das Thursday-Night-Game scheißt und dann einfach den Draft, keine Ahnung, freitags oder so startet, dann läuft man auch nicht Gefahr, Spieler davon zu draften. Und genau, dementsprechend, das ist eine Erneuerung, die ich anstrebe für nächstes Jahr, dann bin ich ja wieder dabei. Aber gegen die Jungs habe ich natürlich absolut gar nichts. Ja, Gewinnspiel von Kassler ist auch gelaufen. Ich habe es nochmal in alle Arcade Bowl Ligen geteilt, haben auch noch einige teilgenommen. Also wir werden sehen, die Jungs von Kassler werden da, glaube ich, jetzt im Laufe der Woche noch die Ziehung, wie nennt sagt man, voll von, also die Ziehung durchführen, so. Und dementsprechend hat da einer ein ziemlich geiles Teil gewonnen mit einem Probeabo und mit einer fetzigen Snackbox. Und guckt natürlich auch vorbei auf kassler.de, gibt den 10% Rabattcode von Arcade Fantasy, Raute Arcade 10, unten in der Folgenbeschreibung wie immer verlinkt. Ich bin jetzt übrigens auch bei Save It, der neuen App von Dave. Als Creator habe ich mich da mal eintragen lassen, mal gucken, wie das so läuft. Also falls ihr demnächst irgendwie Cashback, dies und jenes wollt, ey, ich bin euer Creator der Wahl, natürlich. Aber jetzt gehen wir rein und ich habe letzte Woche schon damit angefangen, den Arcade Bowl von den Freitags-Reels, die weniger Leute gucken, in den Podcast zu verschieben und das werde ich natürlich jetzt hier auch fortführen. Also wir gehen rein in den Arcade Bowl und da zunächst mal natürlich, jetzt sind wir ja, wir gehen in Woche 9, das heißt wir haben mehr als die Hälfte um, hatten wir auch schon nach Woche 7, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall geht's hier in krassen Zügen Richtung Woche 13. Woche 13 ist ja die Woche, um die sich alles dreht, weil in Woche 14 starten dann die Zwischenrunde, also die Playoffs für alle, jeder mit einem positiven Rekord zieht ein und ja, es gibt in Woche 14 dann die Bye-Weeks für 9 Leute, weil es 9 Ligen gibt. Und das werden immer die Ersten aus der Liga sein. Und die, auf die möchte ich mal kurz eingehen. Weil bei uns im Arcade Bowl Auktionshaus ist das Football-Leben. Der steht 14-2, hat ja mit seiner Zero-Alles außer Wide-Receiver-Strategie dann doch noch ordentlich, ja, ordentlich was gerissen. Hat ja Gino für wenig Geld als Quarterback gehabt und eben alles auf die Wide-Receiver geschmissen. Auf Jamar Chase, Justin Jefferson, AJ Brown. Und das zeigt dann eben auch, ne, Justin Jefferson, das zeigt ja auch, wie wichtig so ein unterjähriges Kadermanagement ist. Ne? Er hat sich relativ schnell Brock Purdy geholt, der ja in den ersten Wochen halt komplett rasiert hat. Ja, es ist wichtig. Also nicht nur auf den Draft kommt es an. Dann haben wir in der Arcade Bowl Liga 1 Vaos, einer der Upside-Mitbegründer, damals aus der Dynasty, steht 10-6. Dann haben wir in Arcade Bowl Liga 2 TT12, der steht 13-3. In Arcade Bowl Liga 3 AJ Simpson, 12-4 steht der. In Arcade Bowl Liga 4 Joker, 14-11, 10-6 steht der. Der nächsten Arcade Bowl Liga Chicago Bears 20, der steht 13-3. Und in Arcade Bowl Liga 6 haben wir DJ Redhead, der steht 12-4. In Arcade Bowl Liga 7 Chris Henry, 14 nehme ich an. Alles bekannte Gesichter auch irgendwie, ne? Also klar, kennt man Chris Henry, Henri, ich frage mich jedes Mal, aber er hat, glaube ich, schon mal gesagt, dass er Henri genannt wird damals im Stream. Ich weiß es nicht mehr. Aber Chris Henry 14 steht 14-2 auch. Das passt ja. Und in AKB Liga 8 steht nochmal Chicago Bears 20 an der Spitze, 13-3. Das ist erstmal eine beachtliche Leistung. Kurz zum Hintergrund, in Liga 8 gab es, ich glaube, 3 Teams, die als in Anführungsstrichen Füller dienten, damit diese Liga auch an den Start gehen konnte. Ich habe dann angeboten, ja, wer will, kann joinen und eben seine Chancen erhöhen. Das hat Chicago Bears hier auf jeden Fall getan. Wenn er mit 2 Teams jetzt an der Spitze steht, auch vollkommen verdient das Ganze genutzt, würde ich sagen. Also Wahnsinn in dieser Hinsicht. Dann haben wir die Top 5 Scorer aus der Woche 8. Und da ist auch ein Spitzenreiter dabei, nämlich aus Liga 1, Vaos, mit 177 Punkten, 0,9er Wins Above Replacement insgesamt. Dann haben wir Thor, Dead, 1, 2, 3, 171 Fantasy-Punkte, 1,02 Wins Above Replacement insgesamt. Cheesehead Monkey mit 168 Punkten und eine 0,84er Wins Above Replacement. Ameisen-K, ich glaube, der war schon öfters in den Topscorern. Ameisen-K mit 165 Punkten und 0,92 Wins Above Replacement. Und The Real Hawk mit 164 Punkten, 0,56 Wins Above Replacement. Und ja, die Top 5 Scorer haben wir damit auch. Einige bekannte Gesichter natürlich wieder da drin. Und geile Sache. Ich hoffe, in Woche 9 wird es ähnlich laufen. Ich bin da mit meinem Trevor Lawrence Bye Week gestraft, aber für mich sieht es im Arcade Ball auch wieder besser aus. Ich habe in letzter Sekunde, das tut mir, also da habe ich mich auch schon bei meinem Gegner entschuldigt, weil das ist der gute alte Wayne Smiley. Der hat zunächst mal die Andrew Hopkins auf der Bank und hat gegen mich, ich habe es leider gerade nicht offen, aber ich glaube mit irgendwie ein paar Pünktchen verloren. Ja, und lag die ganze Zeit halt mit den Projections vorne, weil ich glaube, Aaron Jones, ach, und noch so ein paar, die haben halt einfach gar nicht gepunktet. Obwohl er eigentlich mit Dak Prescott ist es, glaube ich. Auf jeden Fall einen richtig guten Quarterback hatte er diese Woche mit über 50 Punkten. Ich glaube sogar Derek Carr auf der Bank, wenn das die richtige Liga ist. Also, Wayne Smiley, tut mir herzlich leid. Aber genau, Marquette Bowl läuft für mich, da stehe ich auch auf Playoff-Kurs. Also, ich schnapp mir natürlich meine eigenen Gewinne. Klar, ich dominiere und werde Sieger. Dann haben wir die Top 5 Benchwarmer. Da ist Joe Burrow voran. Der hatte 64 Fantasy-Punkte. Und jetzt muss ich gerade noch mal gucken, zu wie viele Leute ihn nennen. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. 4 Leute haben ihn auf der Bank gehabt mit 64 Punkten. 0,47 Wins Above Replacement. Sam Howell auch mit 64 Punkten. 5 Leute hatten den tatsächlich auf der Bank. Und danach folgt dann auch schon angesprochener DeAndre Hopkins, den Wayne Smiley auch auf der Bank hatte. 37 Punkte gemacht, 0,38 Wins Above Replacement. 4 Leute hatten den auf der Bank. Und ganz klar, Rashid Shaheed, ne, ist jetzt Boom- oder Bust-Spieler, auf den ich später noch eingehen werde. 6 Leute hatten den auf der Bank. 35 Punkte und 0,37 Wins Above Replacement. Sein Quarterback auch auf der Bank gewesen. Bench Top 5 Benchwarmer, der 5. an der Zahl hier. 4-mal auf der Bank. Auch unter anderem dann bei Wayne Smiley. Also 2 der Top 5 Benchwarmer hat mein Gegenüber dann gehabt. Glück für mich natürlich. Aber ja, so ist es manchmal. 54 Punkte hat Derek Carr gemacht. 0,32 Wins Above Replacement. Das waren die Top 5 Bankwärmer. Die Top 3 Waiver Ads, da habe ich übrigens in der App, die man online angucken kann, mal die Transactions umgestellt, sodass sie immer von Mittwoch bis zum nächsten Dienstag gehen pro Woche, weil das macht halt Sinn. Ne? Dementsprechend, in Woche 8 war da 3-mal geaddet die Mario Douglas, Highbit war 6%, Meanbit 2% und da hatten einige ein echt vorausschauendes Händchen, muss man neidlos anerkennen. Gut, Injuries kann man nicht predikten, aber ihr wisst, was ich meine. Dalton Kincaid hatten 2 Leute geholt. Die Highbit war 50, die Lowbit 30%, macht natürlich bei 2 Leuten Durchschnitt von 40. Die Mercado zu 300 und 0 Dollar, also 30% und 0%. Und ja, da werde ich später auch drauf eingehen. Meine Befürchtungen haben sich ja nicht bestätigt. Also die Mercado ist der Leadback bei Arizona. Auch ein ganz netter Ad. Und damit haben wir das in den Arcade Bowl abgehandelt. Wir gehen rein in
Christian.
Hateful Eight.
Hateful Eight.
Ja, soll ich sagen. Es wird wieder gehatet. Und wie immer, falls es neue Leute gibt, die zuhören, alle Stats, die ich in der ganzen Folge nenne, ich sollte diese Erwähnung mal noch ganz umschieben. sind kostenfrei auf www.arcadefantasy.de im Bereich Stats unter Christians Beta Stats zu finden. Da gibt es übrigens über viel Placement für eure Fantasy-Liga und alles, was dazugehört. Und da sind wir auch schon bei der Liga, bei der Plattform Sleeper. Ja, Sleeper-Avatare, ne? Also ich reg mich da schon gar nicht mehr drüber auf, deswegen kann ich jetzt hier gar nicht so viel haten. Ich finde Sleeper ja generell im Moment, also alles, was die machen, ziemlich kacke, weil wir stellen Anforderungen, die sollen IDP-Positionen splitten, ne? Und die fragen halt bei Twitter rum, ja, welchen Sleeper-Avatar sollen wir denn noch ändern? Also ganz ehrlich, doch, jetzt werde ich doch wieder aggressiv und bin am haten, weil, also was soll das da? Da kann ich auch nur noch den Mittelfinger zeigen und sagen, fickt euch, weil, ganz ehrlich, kümmert euch mal um eine Scheiße, die eine Fantasy-Plattform zu regeln hat, anstatt so einen Dreck zu machen. Also, ja, ihr seid eine Fantasy-Football-App halt, ne? Und kein Promiflash oder Knuddels oder was weiß ich, ne? Also kümmert euch mal um Anforderungen, die eure Users stellen und nicht um so eine Scheiße. Ja, dann ein Hate, der an mich herangetragen wurde, den ich doch bitte behandeln sollte, war Kunstrasen. Kunstrasen und Verletzungen. Und ich wollte das selbst analysieren, aber leider geben die Public-Daten das auf die Schnelle halt nicht wirklich her. Daher musste ich mich mal auf Studien stützen, ich habe hier eine gefunden von 2018. Die hat die Saisons 2012 bis 2016 behandelt und damit 4801 NFL-Fuß- und Beinverletzungen untersucht. Ja, und die zeigte, dass es auf Kunstrasen zu 16% mehr Verletzungen kommt und Non-Contact-Injuries sogar 20% mehr sind. Ne? Also klar, es ist halt 2016. Daten bis 2016. Das ist wahrscheinlich schon wieder die alte Generation Kunstrasen und ich glaube, man sollte das Ganze re-evaluieren. Aber das Ergebnis steht erstmal. Ne? Fakt ist also scheinbar, auf Kunstrasen ist das Spiel gefährlicher. Gleichzeitig natürlich auch schneller, muss man fairerweise sagen. Also da muss man entscheiden, was einem lieber ist. Als Spieler wäre mir das natürlich, oder ist mir auch im Flag Football, als Spieler ganz klar Rasen lieber. Weil das angenehmer für meinen Rücken ist und für alles, was dazugehört. Aber ja, also Kunstrasenverletzungen würde ich gerne nochmal aktuellere Studien zu sehen. Ja, und was es natürlich zu haten gibt, sind Verletzungen. In dem Fall natürlich auch in Persona Kirk Cousins. Ne? Ist übrigens auf Hybridrasen passiert. Also wie fließt Hybridrasen eigentlich in diese Studie mit ein? Das ist eine gute Frage. Und Kirk kann natürlich nichts für seine Verletzung, weil Achillessehne, keine Ahnung, also, pff. Aber Hammy, Junge, Hammy, kannst du was gegen tun? Meistens, ne, Matze wird mir zustimmen, den Traktus. Der Traktus hat immer mit Hammy zu tun, also, ich hatte auch, oder beziehungsweise nicht mit Hammy, sondern bei mir hat er ganz stark mit Muskelverletzungen zu tun gehabt. Ich hatte irgendwie immer Muskelverletzungen, bis mir mein Physio mal den Traktus da ordentlich behandelt hat. Und, ja, also gegen Hammy müsste man was tun können. Sage ich es einfach mal so ganz unverblümt, ohne Matzes Meinung dazu zu kennen. Ja, Darren Waller, ne, come on, ey. Also, gerade mal 3 Wochen so einen netten Tight-End-Stretch gehabt und endlich dachte ich, ich habe ihn ja in der Analytics Dynasty-Liga in der Free Agency auch für teuer Geld geholt, endlich dachte ich, das läuft jetzt mal und dann geht die Scheiße wieder los, ne. Waller, 31, hat Hammy, also da ist mein Panikfaktor aktuell 10 von 10. 31, Hammy, ist die Saison quasi over. Ja, bin mal gespannt, wie das die Woche noch so läuft, ja. Und ich habe noch einiges zu haten, also deswegen lassen wir mal Darren Waller beiseite. Wir fangen mal so richtig an zu haten mit dem Vikings-Backfield, ne? Also, was soll ich da sagen, ne? Madison ist so schlecht, dass Cam Akers immer mehr ran darf, aber halt auch Akers ist kacke. Und dann haben wir jetzt auch noch ohne Kirk Cousins das ganze Ding. Ich bin heute fast in so einem Fake-Account auf den Leim gegangen, also danke Elon Musk, dass jetzt jeder diesen scheiß blauen Haken kaufen kann. Kommt alle zu Blue Sky, dann haben wir den Dreck nicht. Ja, der gesagt hat, dass James Winston im Gespräch wäre, das wäre natürlich ultra geil. Also, wenn ich Justin Jefferson wäre, würde ich heute noch um Trade bitten und darauf forcieren quasi oder halt die Saison aussitzen, ne? Weil die Kacke würde ich mir nicht antun. Also, ohne Kirk wird auch sicherlich das Backfield nicht einfacher. Mein Panikfaktor im ganzen Minnesota Vikings Backfield ist 8 von 10 bei wirklich nicht nur bei Madison, sondern auch bei Akers. Also, das wäre ein Team to avoid, wenn wir jetzt in der Offseason wären, kurz vorm Draft. Ja. Kurz vorm Draft. Gutes Stichwort, weil Miles Sanders, ne? Miles Sanders war ja vor der Saison so ein bisschen auch mein Sleeper. Also ich meine, für mich war klar, dass Hubbard momentan da die Nummer 1 ist, ne? Dass er der Leadback ist, den man aufstellen sollte. Habe ihn deshalb auch in einer Liga aufgestellt tatsächlich oder gestartet. Aber was ist denn da mit Miles Sanders los? Also, keine Ahnung. Wow, also der kommt mit Carolina ja gar nicht zurecht, ne? Das Einzige, was er momentan tut, ist Passplays betreuen. Und ich glaube, betreuen ist da auch das richtige Wort, denn, also, da kommt halt nichts mehr rum. Ja, und Hubbard macht halt die Sache ganz gut, ne? Also, was Sanders angeht, ist mein Panikfaktor da klar bei 9 von 10. Und jetzt kommen wir zum abgefucktesten Teil der Woche. Die Chiefs Offense. Ja. Und, also, hier kommt jetzt halt auch Panikfaktor 0 von 10, ganz klar. Die Chiefs werden trotzdem den Super Bowl gewinnen. Aber das ist halt einfach ein Rant, weil die Chiefs halt so unfassbar dumm sind, ne? Und sie einfach immer noch nicht für einen scheiß Wide Receiver getradet haben. Also wie kann eine so scheiß geführte Franchise, also alle Franchises sind gefühlt scheiße geführt, ne? Wie können die einfach so viel Glück mit Mahomes haben? Und dann lassen sie ihn ja trotz der Grippe immer noch spielen und er macht ein ordentliches Spiel und man muss sich dann so eine verrotzte Kacke angucken wie Sky Moore, der halt einfach diesen Touchdown-Drop da, also, so eine Kacke müssen wir uns dann geben und ganz ehrlich, da werde ich richtig wütend, ne? Also wenn die bis zur Trade-Deadline, die ja heute Abend ist, nichts auf Wide Receiver machen, dann wünsche ich denen wirklich alles Schlechte der Welt und hoffe einfach, dass sie von Josh Allen oder Mike McDaniel dann richtig zerfetzt werden. Da sind mir auch meine Mahomes-MVP-Shares egal. Einfach weg damit. Weil das kann ich einfach nicht verkraften, wenn diese Franchise weiter so eine Scheiße fabriziert. Ja, so ist es. Franchise, Scheiße fabrizieren. Kommen wir zum Coach Arthur Smith. Ja. Einfach weil er Arthur Smith ist, wurde mir gesagt, über den soll ich sprechen. Und ja, passt ja auch. Also diese Laberei zum Beispiel, dass Desmond Ridder rausholen keine sportlichen Gründe hatte, ne, das macht so den Anfang und überschattet alles. Ist ja auch komisch, denn danach sahen sie halt aus wie ein Footballteam und Heinecke hat ihnen den Arsch gerettet, um nicht völlig unterzugehen. Heinecke ja auch mit einer super EPA-Werten. Ja, und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, weil alles an dieser Franchise regt irgendwie auf. Seines Kyle Pitts, vor dem ich ja auch vor der Saison schon gewarnt hatte. Drake London war ich eigentlich Fan von, aber ja, sei es drum. Also wenn sie nicht Taylor Heinicke starten am Wochenende, dann ähnliches wie die Chiefs, ne? Dann leck mir im Arsch. Was soll ich da noch sagen? Ja, kommen wir wieder zu was Smootherem und das ist das Texans Backfield. Ja, da sind wir wieder. Auf einmal ist Devin Singletary da, ne? Was zur Hölle passiert da? Wo kommt der her? Singletary war auf Short Yardage und Early Downs ein Faktor und stiehlt Pierce massig Ceiling. Und sogar auch Floor, ne? Theoretisch. Und dann kommt auch noch Mike Boone rein und nimmt die Third Downs, auf denen Pierce sowieso schon kein Faktor war. Also Panikfaktor nach Woche 8 ist schon so eine geschmeidige 8 von 10, ne? Da bin ich ganz ehrlich, Damien Pierce. Keine Ahnung, was die Texans nächste Woche tun, aber das Backfield, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Mag natürlich auch Gamescript, weil es irgendwie, ach nee, komm. Texans Backfield ist einfach, nee, das ist einfach ein Ding, da kann man jetzt nichts schönreden, das ist einfach scheiße. Was zum Haten diese Woche? Dann zum Abschluss der Sonntagsspiele mal so ein leichter Hate, weil es natürlich total geil ist, dass Ben Skowronek da einen Touchdown fangen darf, aber verdammt nochmal, ne? Der steht doch Puka Nacua zu. Der übrigens auch einen tollen Sleeper-Avatar hat. Aber bei den Rams gibt es noch was viel Schlimmeres und das ist das Backfield, was mich viel, viel mehr abfuckt. Daryl Henderson und Royce Freeman kommen da auf einmal von der Tanke aufgelesen und splitten sich die Arbeit. Also so richtig trauen kannst du da keinem von den beiden. Was passiert, wenn Kyren Williams wiederkommt, weiß auch keiner. Das macht mich richtig sauer. Ne? Ich werde natürlich Daryl Henderson da das Vertrauen geben. Aber ja, was geht da weiter vor sich? So, jetzt merke ich schon, die Kraft verlässt mich so ein bisschen. Aber wir machen trotzdem weiter und gehen hier weiter rein. Ich trinke nur mal kurz einen Schluck und werde das später nicht rausschneiden. Ah, let's go. Damit sind die Hates auch nee, sind sie gar nicht. Es gab ja noch ein Monday Night Spiel. Habe ich mir nur kurz hier mal notiert, dass ich noch MNF erwähnen muss. Und gut, dass ich das notiert habe, weil wir haben natürlich Jimmy G bei den Raiders. Und eins kann ich euch sagen, so sehen halt Shanahan Quarterbacks aus, wenn sie in einem anderen Team spielen. Grüße gehen raus an Brocky. Also Devonta Adams hätte mit einem 68-Yard und einem 98-Yard Touch, was, 68 oder 63? Ich glaube 63, ne? Aber egal, auf jeden Fall hätte er mit zwei Touchdowns über 50 Yards Fantasy-Teams retten können diese Woche. Unter anderem, genau, Devonta Adams war es. Jacoby Myers, Devonta Adams und Aaron Jones, glaube ich, von Wayne Smiley. Ja, Devonta Adams hätte Wayne Smiley gerettet. Aber durch Jimmy G, der ungefähr ein Ballplacement hat wie, ich weiß nicht, also da ist Brock Purdy besser, um ganz ehrlich zu sein. Der Brock Purdy hat übrigens auch die, für mich die zwei besten Spiele der Saison die letzten beiden Wochen gemacht, ne? Und einfach nur, weil das Turnover-Glück nicht mehr da ist, ist das scheiße. Aber gut, das nur dazu. Ja, Jimmy G bei den Raiders, so sehen Shanny Quarterbacks in anderen Teams aus. Einfach nur kompletter Abfuck. Also jeder, der Devonta Adams irgendwo hat, wird sich, wird natürlich zu Recht haten. Aber gut, das war's dann jetzt zu den Hates. Wir gehen rein in die Over- und Underperformer, die dann eben auch folgendes sind.
Trade Targets.
Fangen wir an mit Quarterback bei. Und allen voran ist da natürlich Gardner Minshew. Ich habe lange überlegt, den reinzunehmen. Ja, weil es irgendwie tut's mir dann in der Magengegend weh, wenn ich als Quarterback bei Gardner Minshew empfehle. Aber die Stats sprechen halt so ein bisschen für ihn. Ne? Bisher war er pari, was seine Expected Points und Fantasy Points angeht. Gut, da war auch jetzt ein Boom-Bust-Spiel dabei, denn letzte Woche hat er aus 6 Expected Points 44 Punkte erzielt. Ne? Aber diese Woche hatte er dann eben den miesen Downer gegen New Orleans. Und nach Expected Points waren seine Punkte 34 Punkte. Das wäre Quarterback 8 gewesen. Mit Carolina und New England warten jetzt nicht gerade die heißesten Matchups, ne? Aber ich glaube, es ist trotzdem ein gutes Invest für die Zukunft, denn er hat keinen ultra harten Matchup-Schedule mehr vor der Brust. Ich würde sagen, er wartet nicht zu viel. Aber was muss man eben für einen Gardner Minshew auch abgeben, ne? Also im Zweifel ist er auf dem Waiver Wire. Und keine Ahnung, wen gibt man ab? Ich glaube, Jacoby Myers wäre schon zu viel, ne? Chuba Hubbard, weiß ich nicht. Also man muss nicht viel für ihn abgeben. Deshalb einfach Quarterback bei. Eben nicht in der Jacoby Myers-Region. Chuba Hubbard, ich überlege gerade, wen man abgeben könnte. Keine Ahnung, Tank Dell in seiner aktuellen Form vielleicht. Aber da sollte auch wieder Besseres bevorstehen. Also wirklich wenig, Leute. Geno Smith ist ein anderer. Ich frage mich, ob jetzt beide noch in einer Riege sind oder ob ich bei Gino doch noch was euphorischer sein soll. Aber gut, wenn ich München vom Wafer kriege, dann nehme ich eher den, ne? Weil ich für Gino etwas hinlegen muss. Aber wenn ich beide fürs Ähnliche kriegen kann, dann ist Gino eher mein Buy. Er hat 14 Punkte seine Expected Fantasy Points unterboten und hat halt den Vorteil, seine Bye-Week ist bereits gelaufen. Das ist, finde ich, boah, das ist ein enormer Vorteil in manchen Ligen, finde ich. Weil, ja, gerade diese Woche ist das schlimm bei mir, überall mit meinen Trevor Lawrence Shares. Aber ja, das ist ein Vorteil. Bye-Week werde ich bei den Running Backs gleich nochmal drauf eingehen. Quarterback Holt, Jared Goff, der war nur Quarterback 14 nach Punkten, nach Expected Points allerdings Quarterback 6. Ich denke auch, dass Jared Goff den genannten Buys, also Gino und Gardner, eine Sache voraus hat, und zwar, dass er bereits gezeigt hat, dass er konstant auch die Elite-Zahlen auflegen kann. Deshalb könnte er eventuell sogar noch in die Buy-Kategorie rutschen, aber ich glaube, niemand wird jetzt so Jared Goff shoppen, ne? Und also man muss für ihn deutlich mehr hinlegen, das will ich sagen. Quarterback Sell für mich ist Joe Burrow, weil momentan hört man von vielen Seiten, dass die Bengals sind wieder da, nicht zuletzt auch aufgrund der schwächelnden Chiefs, es ist irgendwie so eine Story, AFC, wird es wieder spannend, dies und jenes, keine Ahnung, also spätestens falls sie gegen die Bills auf den Sack kriegen, wird das auch wieder verstummen. Und deshalb nehme ich halt jetzt das Fenster und die positive Stimmung um die Bengals mit und verkaufe ihn. Also Burrow hat 31 Punkte über den Erwartungen performt. Das ist Wahnsinn, ne? Also mit seinen Expected Points wäre er immer noch Quarterback 11 gewesen. Aber Quarterback 11 ist halt auch keine Elite. Und die aktuelle Stimmung rund um die Bengals gibt so ein bisschen diese Elite-Stimmung, spiegelt die wieder, ne? Und es wäre jetzt blöd, daraus keinen Profit zu schlagen in meinen Augen. Der Riesenunterschied von Joe Burrow zum Beispiel zu jemandem wie Tua ist, dass die Bengals halt relativ leicht zu schlagen sind, indem man Jamar Chase aus dem Spiel nimmt. So, und damit ist dann Joe Burrow auch scheiße. Und ich weiß nicht, mit dem Risiko möchte ich nicht leben. Klar, jetzt kann man sagen, Tua, ne, wenn, also Tua, ich kriege immer mehr und mehr den Eindruck, dass Tua einfach im Vorhinein von Mike McDaniels gesagt kriegt, zu wem er werfen soll. Und wenn das nicht passt, dann läuft halt einfach gar nichts. Das ist vielleicht auch eine Gefahr bei ihm, aber trotzdem ist die Miami Offense, habe ich trotzdem mehr Vertrauen rein als in die Bengals. Ja. Also deswegen, Joe Burrow ist ein Sell in meinen Augen. Und jetzt wird spannend. Denn jetzt kommen wir zu Running Back Buys. Und allen voran habe ich Christian McCaffrey. Das ist wild, ne? Also warum? Tatsache ist bei mir zum Beispiel, dass ich ihn in einigen Ligen verkaufen will. In einer Liga stehe ich beispielsweise 7-9 und habe ihn und Trevor Lawrence mit Upside Bowl Scoring in der Bye Week. Und da sehe ich mich ja jetzt fast gezwungen, ihn zu verkaufen, weil bisher hat Christian McCaffrey mir halt die Spieltage gerettet, ne? Und wenn er das jetzt nicht tun kann, dann stehe ich 7-11 und dann ist es gelaufen. Also wenn ihr dann so ein 7-1-Team findet, welches Eckler und Pittman zum Beispiel hat, keine Ahnung, dann let's go. Also das wäre in meinen Augen ein Win-Win. Eckler hat beispielsweise auch einen richtig geilen Playoff-Stretch, ne? Denver, Las Vegas und Buffalo. Das ist jetzt nichts, was ihn besser macht als CMC, klar, aber wir haben ja auch Pittman zum Beispiel als Zusatz, weil es ist nur ein Beispiel, ne? Irgendwen in der Range. Und wenn es eine Woche gibt, in der man CMC kaufen kann, dann ist es, glaube ich, diese. Also klar, wenn ihr jetzt, ich stehe im Upside Bowl habe ich zum Beispiel auch CMC, da stehe ich, keine Ahnung, 9. Nee, muss ich besser stehen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall stehe ich da ganz gut. Da würde ich ihn jetzt nicht verkaufen, ne? Weil da habe ich einfach gar keine Not. Nicht kaufen, so, weil da habe ich ihn, ich würde ihn da auch nicht verkaufen, weil ich habe halt keine Not. Ich habe ihn ja als gutes Team. Wenn ich da jetzt, wie gesagt, eins dieser 7-1-Teams wäre, beziehungsweise, was steht man dann, 14-2 oder so, dann würde ich mir überlegen, ja, ihn zu kaufen. So, jetzt habe ich mich vom Kopf und Kragen geredet und weiß gar nicht mehr, worum es ging. Mann, Running Back Buys, weil ich habe ihn nämlich später auch nochmal bei den Sales aufgelistet, deswegen habe ich mich ja selbst so ein bisschen verwirrt. Also das Problem ist auch bei den Running Back Buys, es gibt sonst keine Buys. Madison hat wieder unterperformt, aber klar, das liegt an ihm, nicht am Spiel oder sonst was, der ist halt einfach schlecht. Jonathan Taylor hat zwei geile Spiele vor sich mit Carolina und New England, aber gibt denen jemand her, ist die Frage. Vielleicht könnte man es da versuchen. Aber wie gesagt, es gibt sonst halt auch keinen krassen Buy in meinen Augen. Weil Rashad White wäre vielleicht einer, aber den habe ich eher als Hold klassifiziert, weil, keine Ahnung, der macht im Arcade-Bowl-Scoring auch keine gute Figur, hat diese Woche allerdings mit 8 Punkten überperformt. Vielleicht dann sogar ein Sell. Aber keine Ahnung, also ich würde vielleicht eine Woche hoffen, halten und hoffen, weil deswegen hatte ich ihn eben gerade auch als Ball gedacht, weil er hat ein richtig geiles, oder was heißt ein geiles, er hat ein ganz gutes Matchup gegen die Houston Run Defense, ne? Wird hoffen, dass er dann noch einen drauflegt und danach kann man ihn dann verkaufen, weil dann noch seine Bye-Week ansteht, würde ich sagen. Aber das ist erstmal ein Hold in meinen Augen. Ja, Running Back Sell, wie gesagt, ne? CMC kann Win-Win sein, Sell und Buy. Also, keine Ahnung, ne? Wie gesagt, ich stehe scheiße, Sell, ich stehe gut, Buy. Ja, dann haben wir Gus Edwards, natürlich auch wieder Running Back Sell, habe ich letzte Woche schon gehabt. Der hat seine Expected Points erneut um 7 Punkte im Arcade Bowl und um 8 Punkte in PPR ausgestochen. Damit stehen wir jetzt bei 2 krass unterbotenen Performance. In Woche 5-6 hat er seine Expected Points krass unterperformt. Und 2 krass overperformten Wochen 7 und 8. Ich habe letzte Woche was Ähnliches gesagt und daher jetzt auch wieder. Ne? Edwards wird in dieser aufsteigenden Ravens Offense vermutlich Mehrwert bieten. Dennoch würde ich ihn persönlich verkaufen, wenn ich es mir leisten kann. Und jetzt kann ich auch die Frage von letzter Woche beantworten. Da hatte ich nämlich gefragt, ob ich Ridley dafür hergeben würde. Also ja, für Ridley. Oder ob ich Ridley dafür kaufen würde natürlich, weil wir sind jetzt beim Sale. Ja, also ich würde Ridley dafür kaufen. Der hat zwar jetzt seine Bye-Week, aber danach warten San Francisco und Tennessee. Und dann denke ich mir, ja, let's fucking go. Also Gus Edwards für Calvin Ridley zum Beispiel anbieten, das könnte je nachdem, was ihr sucht, ein geiler Trade sein. Kommen wir zu den Wide Receivern. Als Buy habe ich da klassifiziert 3 Stück an der Zahl. Und der erste ist DK Metcalf. Der war Wide Receiver 2 der Woche nach Expected Points. Mit 25 Punkten. Allerdings hat er nur 12 davon in Zählbares umgemünzt. Klar, es ging gegen eine gute Cleveland Defense. Und da wurde vielleicht nicht alles, was Expected ist, so gut umgesetzt. Aber come on, Cleveland Defense noch 25 Expected Points zu haben, also das ist schon stark. Ne? Kommende Woche warten die Ravens, mit denen ist natürlich auch nicht zu scherzen. Aber ich würde sagen, Metcalf ist mittlerweile so ein Spieler, den man immer spielen sollte und deshalb eben auch das Buy-Target. Und jetzt kommt der zweite, Devonta Adams. In meinen Augen müsst ihr, wenn jetzt heute aktiv werden, weil wenn er natürlich morgen zu den Chiefs oder den Bills getradet wird, dann ist Ende. Dann ist Sky the Limit und let's go. Also wenn, dann jetzt, ne? Und ich glaube, bei Las Vegas liegt einiges im Argen. Da hätte ich keinen Bock auf Adams. Deswegen könnte es sein, wenn ich darauf spekuliere, dass er nicht getradet wird, dann würde ich ihn hergeben. Ja, und wenn er bei den Chiefs oder Bills landet, dann eieiei. Geht's ab. Aber deswegen, Devonta Adams, keine Ahnung. Wenn, also ich würde ihn kaufen, weil ich glaube, die traden ihn noch. alles andere macht ja keinen Sinn. Aber gut, die NFL ist dumm, vielleicht behalten sie ihn auch. Dann aber Michael Pittman, ne? Wenn man an Comeback von Minshew glaubt, dann muss man auch Pittman nennen, weil Pittman hat seine Expected Points von 18,5 um 10 Punkte unterboten. Mit den 18,5 wäre er weitestens wieder 9 gewesen. Ich bin auch, ja, wie gesagt, bei diesem Indianapolis-Konstrukt ein bisschen vorsichtig, aber hier könnte ein Win drin sein, glaube ich, wenn man Pittman kauft und dementsprechend ist Michael Pittman mein Dritter bei. Holds, ganz klar, Cooper Kupp, ne, brauche ich gar nicht viel erwähnen, also seine 2,2 sollten sein absoluter Floor sein. Nicht nur Floor, sondern quasi schon Kellergeschoss mit Wasser unterspült und keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ja, das geht nicht schlimmer. Dann haben wir Diontae Johnson, auch er hat seine Punkte wieder unterboten und wäre nach Expected Points Wide Receiver 5 gewesen. Also Johnson muss man einfach halten. Die Offense sackt, wollte ich sagen, zwar. Und keine Ahnung, ich habe irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen damit, aber bleibt stark und haltet ihn und Diontae spielt ihr immer, wie Raphael weiß. Auf Wide Receiver Cell gibt es jetzt keinen wirklich krassen, der so überperformt hat und der einem viel bringt, ne? Rashid Shaheed ist Gabe Davis Light, ein guter Wide Receiver, Boom-Bust-Spieler. Jahan Dotson, keine Ahnung, dieses One-Hit-Wonder nehme ich ihm auch nicht wirklich ab. Ja, JSN sollte gehalten werden und Amon-Ra St. Brown eben auch, ne, die so ein bisschen überperformt haben, die beiden Spieler. Ja, dementsprechend gute Wide Receiver und ich glaube kein Sell diese Woche dabei. Und es wurde sich gewünscht, dass ich tatsächlich Wide Receiver-Targets mit reinnehme. Dementsprechend kommen wir zur nächsten Rubrik, den
Waiver-Wire-Targets.
Genau. Und wie gesagt, ich dachte ja, es ist eigentlich ziemlich obvious, wen man jetzt so aufnimmt, aber ich werde gerne hier ein paar Spieler nennen. Und fangen wir mit den Quarterbacks an. Ne? Gardner Minshew hatte ich schon genannt, also Trade-Target oder eben Waiver-Wire-Pickup. 20% ist der nur im Arcade Bowl vergeben, deshalb, ja, let's go. Dann haben wir vergeben. Ich glaube, 20% ist er verfügbar. Jetzt muss ich gerade mal, ich werde es natürlich nicht rausschneiden. Ich glaube, er ist 20% verfügbar. Lass mich mal gerade gucken, ob ich hier Quatsch erzähle. Minshew ist, nee, tatsächlich, nur 20% vergeben, deshalb 80% verfügbar. Ja, let's go. Nehmt ihn auf. Wie gesagt, keine geilen Match, jetzt nicht ein geiles Matchup nächste Woche, also kein guter Streamer oder so für Bye-Weeks, aber generell ist es ein Shot wert. Dann haben wir Will Levis, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, mit Namen habe ich es ja nicht so. Und bei dem hat man eigentlich genau das bekommen, was man erwartet hat. Ne? So zwei, drei Big Plays, an denen Hopkins halt auch einen riesen Anteil hatte, muss man fairerweise sagen. Aber mit diesem ultraschnellen Release und dem kranken Arm, das sieht halt schon echt gut aus. Also das sieht halt fancy aus. Ne? Aber sonst war er halt genau der Quarterback. Also er hat nichts Übermenschliches gemacht. Er hatte halt diese zwei, drei Big Plays, die sonst vielleicht Ryan Tannehill oder eben auch Malik Willis nicht können. Und das war geil. Keine Ahnung, in Woche 9 kommen die Steelers, also vielleicht ein bisschen auf die Bremse drücken, ne? Aber je nachdem, was mit Minka Fitzpatrick da ist, ich würde sagen, Levis Lewis ist da eine geile Option durchaus. Also Upside ist da, ne? Kann natürlich auch für minus 10 gehen, aber ist da. Dann haben wir noch Clayton Tune. Ja, klar, gegen Cleveland, ne? Nee, also das waren entweder Gardner Minshew oder Will, jetzt muss ich den Namen schon wieder aussprechen, muss man mal, keine Ahnung, ich spricht ja, das Problem an Englisch und der NFL ist ja, dass auch die Kommentatoren, also da spricht ja auch jeder die Namen anders aus, ne? Also Lewis, Levis, keine Ahnung, Levis, Will Levis, ich glaube, ich bleib bei Levis, so nennt ihn keiner, Will Levis, let's go. Genau, auf Running Back haben wir Zach Charbonnet natürlich. Der ist noch in 30% der Arcade-Bowl-Ligen verfügbar. Ich hatte ihn irgendwann schon mal als Waiver-Ad. Und ich würde sagen, go get him. Ne? Walker scheint schleichend so seine Rolle abzugeben. Und Zachy Becky sieht immer mehr davon. Dementsprechend, Zach Charbonnet, ein guter Ad. Und Imari DeMercado ist auch immer noch in 20% der Ligen verfügbar. Und es scheint halt wirklich so zu sein, dass er Leadback ist. Ich hatte letzte Woche meine Bedenken noch da gehabt. Aber er ist es, bis James Conner wiederkommt, wann auch immer das sein mag. Und dementsprechend Imari DeMercado, ein Running Back, den man aufnehmen sollte. Klar, Chuba Hubbard, falls er noch nicht vergeben ist, muss ich gerade auch mal checken, wie es im Arcade Bowl aussieht. Ich vermute fast in allen Ligen. Ja, nur in einer Liga noch nicht vergeben. Dementsprechend der auch keine Nennung wert. Aber ja, Chamonix und die Mercado. Auf Wide Receiver haben wir natürlich die Mario Douglas. Und nachdem der ja, in Woche 8 schon bei, was habe ich eben gesagt, 3 Ligen über den Tisch ging, ist er jetzt noch in 30% der Ligen zu haben. Und ja, mit dem Ausfall von Kendrick Bourne sollten da natürlich einige Targets abfallen. Mal gucken, was er daraus macht. Ich hoffe natürlich auf Keyshawn Boutte, aber die Mario Douglas ist hier natürlich die erste Wahl. Dann haben wir Jonathan Mingo und die Carolina Offense wird in meinen Augen irgendwie so gefühlt leicht, stetig leicht besser. Also immer so ein bisschen besser. Und Mingo sieht halt zu viele Snaps, um ihn in 30% der Ligen auf dem Waiver zu lassen. Also kommt natürlich auf eure Alternativen an, aber würde sich meines Erachtens lohnen. Und als Bye-Week-Boom-Bust-Überbrückung, wen auch immer ihr da in Bye haben solltet, Amon Ross St. Brown, Christian Kirk, Calvin Ridley oder irgendein San Francisco Receiver, keine Ahnung. Khalil Shakir hier, ne? Der sollte überall zu haben sein und das ist ein Bye-Week-Boom-Bust-Ergänzung. Auf Tight End haben wir Luke Musgrave, da die Rams halt wirklich kacke gegen Tight End sind und ich glaube, da könnte was gehen, trotz dieser bescheidenen Offense. Also deswegen auf Tight End Luke Musgrave. Und ja, damit habe ich auch wieder die Waiver-Targets hier in diesem Podcast drin und würde sagen, wir sind durch. Mein Hals tut übelst weh, aber das tue ich doch super gerne für euch. Ja, denkt an die Bye-Weeks von Denver, Detroit, Jacksonville, San Francisco und diese Woche auch wieder London Game, ne? Also, ja, 15.30 Uhr, weil die Amis diese Woche auch umstellen. Deswegen 15.30 Uhr in habe ich London gesagt? Deutschland natürlich, ne? Also in Deutschland, die Chiefs spielen gegen die Dolphins. Viel Spaß auch allen, die da sind. Ich bin ja Indianapolis gegen die Patriots gucken. Und ja, viel Spaß allen. Wird bestimmt ein geiles Event. Hoffe, das Wetter spielt mit. Viel Spaß. Trainings sind übrigens nicht öffentlich, leider. Aber die Dolphins sind schon da. Die Chiefs kommen, glaube ich, erst Donnerstag oder Freitag an. Ja, aber Trainings leider eh nicht öffentlich, ne? Lohnt sich aber in den Fan-Pubs rumzuhängen, weil da haben wir damals in London ja Steve Keim getroffen, von den Cardinals. Also ja, wie dem auch sei. Viel Spaß allen, die da sind, wirklich von ganzem Herzen. Vielleicht, ich glaube, Raphael ist auch da, also vielleicht wird da ja was von der Upside-Community gemacht. Der hat, glaube ich, Karten von Miami gegen die Dolphins, von Miami gegen Kansas City. Also wie dem auch sei, ich rede mich wieder im Kopf und Kragen. Viel Spaß und bis nächste Woche, bye. I
hate Fantasy. Analytics und Fantasy mit Christian Lohr.